ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Peggy Parnass. Sie leben hier in St. Georg.
Ja, bin geboren in St. Pauli und habe mich hochgearbeitet zu St. Georg.
Dazwischen liegen dramatische Jahre. Sie sind geboren zu einer schwierigen Zeit, für jüdische Hamburger noch schwierigeren Zeit. Ihr Vater war Pokerspieler, steht überall. Erzählen Sie mir von Ihrem Vater und Ihrer Mutter.
Ja, er war süchtiger Spieler, ja.
Pole.
Er war Pole und unsere Mutter war halb Portugiesin, aber wir waren staatenlos geboren und Mutti staatenlos geworden.
Haben Sie Erinnerungen an jüdische Familienszenen? Haben Sie irgendwas gefeiert? Sind Sie in die Synagoge gegangen? Pessach, Chanukka?
Ich weiß nicht wie oder wann, aber gelegentlich in die Synagoge. Mir gefiel aber nicht die große Luxussynagoge, sondern eine kleine portugiesische, weil die intimer war. Und ich habe in Prag eine Synagoge gesehen, die angeblich die älteste Europas ist. Ganz klein, da geht man Stufen runter. Und so intim, da war ich ganz alleine und dachte, dass wenn diese Synagoge hier bei mir in der langen Reihe wäre, würde ich jeden Tag hingehen, stundenlang. Ich bin Atheistin, aber das war so intensiv. Ich hatte das Gefühl, dass die Tränen Tausender da an den Wänden waren. Wir haben Schabbes gefeiert. Also jede Woche Freitagabend Schabbes. Schabbes heißt ein leckeres Essen und ein enges Zusammensein.
Wann endet das?
Als Pudel, unser Vater als Pole ausgewiesen war, also weggejagt war, in einem plombierten Zug mit anderen Polen.
Vor dem 1. September 1939.
Keine Daten. Ja, also vorher hatten sie überall hin Anträge gestellt, um auswandern zu können, in alle Länder, überall hin. Und es klappte nirgends, weil wir kein Geld hatten, also wir waren und keine Kontakte. Darüber hinaus war Pudel, unser Vater, durch den Krieg, in dem er war für die Deutschen, also was für ein Idiot, war als Freiwilliger und war verschüttet in so einem Graben und dadurch sein Leben lang lungenkrank. Er war so hochintelligent, aber so dumm wie Millionen andere, freiwillig für die Deutschen ausgerechnet. Und es gab keine Chance. Und Kindheit gab es keine. Denn als jüdisches Kind wusste man ja, was los war. Also all das, was die Erwachsenen angeblich nicht wussten, behaupten, sie hätten gar nichts geahnt. Wir wussten absolut alles. Und die Verzweiflung in der Familie, die Panik in der Familie, selbstverständlich.
Was geschieht dann?
Naja, eine permanente Verfolgung, eine permanente Ausgrenzung, wobei wir in einem Arbeiterviertel lebten, wo es nur ganz wenige aktive Nazis gaben. Die gab es auch und die haben uns dann auch misshandelt, aber die waren nicht in der Überzahl. Wir hatten also sehr nette Nachbarn. Und die Nachbarn, ich habe sie ja später, viel später wieder getroffen, sagen, dass sie zu uns eingeladen waren, Schabbes. Also nicht jüdische Nachbarn durften mitfeiern. Meine Eltern waren beide sehr, sehr großzügig und großherzig, lebensfroh, lebenslustig, sehr verliebt. Und dass sie so verliebt waren, hat unserer Mutter ihr Leben gekostet. Sie war gar nicht mitverhaftet und hat darauf, also sie wollte mit. Sie wollten nicht getrennt sein. Dadurch waren wir vorübergehend mit ihm verhaftet und weggeschafft worden in einer Art Turnhalle. Und Pudel, der sehr pfiffig war, sorgte dafür, dass ich raus konnte mit einem fremden Mann. Ich musste so tun, als wäre das mein Vater. Und Mutti ein paar Stunden später, als wäre sie die Frau eines anderen. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber als wir in Schweden waren, Bübchen und ich, also mein vierjähriger Bruder und ich, ist Pudel heimlich nochmal von Polen aus zurückgekommen nach Hamburg, um Mutti abzuholen. Wir wollten nicht ohne einander leben und hat sie dann nach Polen mitgenommen. Er dachte, er könnte für eine glückliche Zukunft sorgen in Polen, eine Hühnerfarm aufmachen. Und er war ein Großstadtjunge, also beide hatten noch nie ein lebendes Huhn gesehen. Hühnersuppe war natürlich unser Essen, das jiddische Penicillin. Aber ja, das war natürlich eine Illusion. Da war also nichts mit Hühnerfarm, sondern mit Ghetto und dann Treblinka.
Wie kommen Sie und Ihr Bruder nach Stockholm?
mit einem Kindertransport, der finanziert war von einem jüdischen Banker, einem Hamburger Banker.
Warburg.
Der Banker Warburg, ja, hat es finanziert. Dadurch kamen wir dahin und ich war innerhalb von 6 Jahren in 12 verschiedenen Familien als Pflegekind und Bübchen. Mein Bruder erst in 4 Familien mit mir und dann 5 Jahre in einem katholischen Waisenhaus.
Erinnern Sie sich, Peggy Panas, an die Zugfahrt?
Nein, die Zugfahrt überhaupt nicht. Unseren Abschied, ja. Hamburger Hauptbahnhof, jetzt wohne ich fast im Hauptbahnhof hier in Hamburg. Da haben wir Mutti zum letzten Mal gesehen, als sie uns hinbrachte.
Wissen Sie das Gleis noch?
Nein, natürlich nicht. Aber mir wird schlecht, wenn ich Gleise überhaupt sehe, egal ob reale Gleise oder im Film oder Fernsehen oder Züge höre. Na gut. Und ich habe dann später als Erwachsene erfahren, dass Mutti, die lachte und gewunken hat, solange sie den Zug sehen konnte, als der Zug weg war, lang hinschlug auf dem Bahnsteig und 3 Tage und 3 Nächte ohnmächtig war. Und ich bin später mehrfach gefragt worden von Psychologen und Psychiatern, ob ich nicht einen Groll hätte auf unsere Mutter, dafür, dass sie uns weggelassen hat. Habe ich überhaupt nicht. Also Liebe ist das Wichtigste. Und ich finde es wunderbar, dass deren Liebe so stark war.
Wie sind Sie, Peggy Panas, in Schweden aufgenommen worden? Von wem?
Naja, von Fremden natürlich. Also die ersten 11 waren Juden aus der jüdischen Gemeinde. Da hatte man die angesprochen, die einigermaßen Geld genug hatten und gebeten, dass sie Kinder aufnahmen. Und unser Vormund war Multimillionär, aber sehr, sehr geizig. Und er dachte, das Ganze dauert höchstens 6 Wochen. Alle Kinder wurden abgeholt von irgendjemandem, den sie nicht kannten. Und der hat uns dann nach und nach ja bei den vielen Familien untergebracht.
Wie haben Sie sich dort gefühlt in den Familien? Wie sind die mit Ihnen umgegangen? Was war das für eine Welt?
Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass es so viele Familien wurden, weil ich auch ein schreckliches Kind war. Ich habe sie ja nicht gewollt und nicht geliebt. Und es war bestimmt kein Vergnügen, so ein Kind um sich zu haben. Und ich war sehr besserwisserisch, altklug, hochbegabt natürlich und den Erwachsenen meistens überlegen. Ich fühlte mich auch auf jeden Fall immer überlegen. Also ich meinte, dass ich ganz einfach mehr wusste als sie. Die wollten ja oft nicht wahrhaben, was hier in Deutschland los war. Ich habe auch vergeblich versucht, unsere Eltern dahin zu kriegen. Nur wir Kinder durften ja rein. Und als ich hörte, dass da ein König ist oder dass der die Macht hat, habe ich gefragt, wo denn das Schloss ist, wo der wohnt. Und habe darauf bestanden, dass sie unsere Eltern hinlassen. Gesagt, was in Deutschland los ist, hat mir keiner geglaubt. Und ich bin nicht bis zum König gekommen, aber bis zu seinem Adjutanten, also einer nach dem anderen. Und immer wenn die sagten, jetzt reicht's, dann habe ich mich schreiend hingeworfen. Und die wollten nicht glauben, dass ich ganz alleine von mir aus da war. Und haben dann unseren Vormund angerufen, haben gefragt, ich habe denen gesagt. Und der ist aus allen Wolken gefallen, der hatte ja keine Ahnung. Und das war ein paar Wochen, bevor der Krieg ausbrach. Da waren alle Grenzen dicht und es war zu spät. Also die waren tatsächlich bereit, die fanden das so sensationell und einzigartig, das hatten sie noch nie erlebt. Und ja, waren eigentlich bereit, nur es ging ja gar nicht mehr.
Wie haben Sie Kriegsende erlebt, 1945, den 8. Mai?
In London.
Da waren Sie nicht mehr in Schweden?
Nein, Bübchen und ich, unser Vormund wollte uns die ganze Zeit loswerden. Und kurz vor Kriegsende kamen wir in das bombardierte London zu unserem Onkel. Unser Onkel war der einzige von 12 Kindern, also Pudel hatte 11 Geschwister, der sich retten konnte, indem er ganz früh nach London auswanderte mit seiner Lebensgefährtin. Und der war am Tag, bevor wir ankamen, ausgebombt worden. Es dauerte also noch ein halbes Jahr, bis wir zu ihm konnten. Bis dahin waren wir in Londoner Waisenhäusern und dann eben bei ihm. Und Bübchen blieb da. Bübchen ist Engländer geworden und ich bin Schwedin geworden.
Schwedin geworden, weil Sie einen Schweden geheiratet haben?
Weil nach großen, schwierigen Versuchen, überhaupt jemanden zu finden, der mich, ich hatte ja kein Geld, konnte ja keinen dafür bezahlen, mich heiratet, hat dann ein Kollege bei der Kommunistischen Tageszeitung, ich schrieb da als halbwüchsige Filmkritiken und er war der Musikkritiker. Und der hat dann gesagt, ja, kann ich doch machen. Ihm passte das gut, er hatte sehr, sehr viele Freundinnen, zahllose Kinder mit denen. Und so konnte er dann sagen, ich bin verheiratet, tut mir so leid.
Aber warum mussten Sie, wollten Sie denn heiraten?
Um Papiere zu kriegen, wir waren ja staatenlos. Staatenlos heißt rechtlos, absolut rechtlos. Also das, was hier auch Leute erleben, die zugewandert sind und irgendwie herkommen, völlig ohne Recht.
Erklären Sie mir, wieso Sie, Peggy Parnas, nach Deutschland gekommen sind? Nach dem
Auf Krieg. Der Durchreise.
Bei einer Verwandten sind Sie hängen geblieben, stimmt das?
Ja, bei meiner Cousine Urselchen.
In Hamburg?
In Hamburg. Ich wollte in London, da wieder in London. Ich hatte inzwischen ein Kind gekriegt und dachte, ich könnte mit dem Kind dann wieder bei meinen Verwandten in London leben. Das ging nicht. Da musste ich also weg. Ich wurde auch auf dem Flughafen festgenommen mit meinem schönen neuen Pass. Der war neu, der war strahlend. Da haben die behauptet, den hätte ich selbst gemacht. Oh mein Gott. Dann habe ich erst mal am Flughafen festgenommen. Dann durfte ich 4 Wochen in London bleiben, weil mein Onkel intervenierte. Aber nach 4 Wochen musste ich raus. Dann nach Belgien zu der Schwester meiner Mutter, die 2 Jahre Auschwitz überlebt hatte und ihrem Mann, der Buchenwald, überlebt hatte. Die leiteten ein Kinderheim da. Und da dachte ich, dort konnte ich dann hin mit dem Baby. Und das habe ich mir versaut, denn der Leiter war ein orthodoxer Jude und seine Frau, die waren lange, lange schon zusammen und verheiratet und hatten alle KZs überlebt und zum ersten Mal ein Kind bekommen und unendlich glücklich und stolz und hielten mir das Kind hin. Und ich dachte, oh Gott, wie hässlich. Ja, leider, leider, das ist schrecklich. Es war ja so hässlich, sind ja viele Babys. Und ja, es war schrecklich. Und daraufhin konnte ich dort nicht bleiben. Und das war mir so eine Lektion, dass ich Jahre, Jahrzehnte keine Babys mehr angeguckt habe. Freunden, Bekannten, allen gesagt habe, zeig es mir erst, wenn es sprechen kann, laufen kann, zur Schule geht, dann gerne, aber nee, nee. Ja, und dann wollte ich über Hamburg zurück nach Stockholm. Und in Hamburg meine Cousine Urselchen besuchen, die wie ein Zwilling war für mich. Wir waren immer jeden Tag zusammen gewesen. Und hatten wir uns 11 Jahre nicht gesehen. Und einen Tag später fingen sie an der Uni an. Ich wollte ja nur 2 Wochen bleiben und bin mitgegangen, um keine Minute mit ihr zu verpassen. Da habe ich sofort Leute kennengelernt. Das war toll. Den Peter Rümkopf und Röhl, wie sie alle heißen. Alle Antifaschisten, angeblich, einige vielleicht wirklich, die anderen eben, wie gesagt, angeblich. Und da bin ich hängen geblieben.
Aber Sie haben doch einen klugen Blick und Sie haben die Wahrheit gesagt und die Wahrheit wissen wollen. Wie haben Sie sich in diesem Hamburg gefühlt?
Ja, in diesem Umfeld mit den Studenten sehr, sehr gut. Wir haben eine Studentenbühne gegründet. Es gab schon eine, da durfte ich aber nicht rein, weil ich Jüdin bin. Und da haben Rübkopf und Busse und Röhl gesagt, dann gründen wir eine eigene. Und wir haben dann, die 3 Jungs und ich, eine Wohngemeinschaft gegründet. Wir lebten in einer Baracke zusammen und machten politisches Kabarett. Sehr erfolgreich, sehr schön.
Wovon haben Sie gelebt?
Ich habe gejobbt über Studentenwerk.
Alles, was man als Student so machen kann?
Ach, alles, alles, alles. Bücher geschleppt, sauber gemacht, 2 Tage gekellnert. Detektivin war ich auch, Privatdetektivin zusammen mit Klaus Rainer Röhl.
Wie kam das denn?
Das ist einer der Jobs. Als Eintänzer in Nachtclubs, die neu aufmachten wollten, damit es belebt wirkte, kriegten wir jeder so einen Teller Schnittchen zu essen und jeder 5 Mark. Und da haben wir die Nacht durch getanzt. Ich tanze ja wahnsinnig gern, das war so ein wunderbarer Job.
Wo war das, in St. Pauli?
Das war hier in Hamburg, irgendwo in St. Pauli. Dann machten wir Werbung mit Strohhüten auf dem Kopf und so Sandwich-Bretter hinten und vorne für einen Samba-Club. Ach, für alles Mögliche. Mit dem Sohn des damaligen Bürgermeisters, der war dann versteckt in einer großen Parfümflasche, eine Pappflasche, und ich musste ihn führen. Ach, alles Erdenkliche.
Bei welcher Musik verdauen wir das?
Ich habe gerade 2-fach Fados geschenkt bekommen von Freunden und freue mich sehr. Wunderbar, herrlich melancholisch und sehr schön. von Amalia Rodriguez, sie war die allergrößte und hat politisch immer mit Harry Belafonte zusammengearbeitet.
Gut, dann nehmen wir jetzt Amalia Rodriguez mit ihrem Fado Alfama und nachher Carlos do Carmo mit Punta Soltas.
Ja, gerne.
Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, a Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o polvo arrefece. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a Alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros que à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto. Alfama cheira a saudade, Alfama não cheira a fome. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Peggy Parnas, Gastgeber Johann Hanschel. Wie wird Peggy Parnas Reporterin? Wie kommen Sie zum Schreiben?
Ich war natürlich immer politisch, egal was ich machte, egal wo ich lebte, immer politisch engagiert und aktiv. Auch in London und egal, immer überall. Und ich war Schauspielerin geworden, ein paar Jahre und recht erfolgreich und wollte eine große Karriere machen, aber ich habe jeden Tag Gerichtsurteile ausgeschnitten und gegeneinander gehalten und verglichen, mühelos.
Wer was gekriegt hat.
Wer was und wofür bestraft wurde und wer nicht bestraft wurde. Und ich wollte, dass das publik gemacht wird. Ich war gar nicht scharf darauf, das selber zu schreiben. Ich wollte nur, dass es geschrieben wird, so deutlich, wie ich es wollte.
Sie sprechen jetzt von Nazis, die vor Gericht kamen.
Ja, oder nicht vor eben fast nie vor Gericht kam und wenn, dann wurde es abgehandelt in einer Weise, nicht nur nicht akzeptabel, sondern eine Schande. Und ich wurde oft interviewt, als Nachwuchsschauspielerin und habe den Interviewern immer gesagt, sie sollten was Vernünftiges machen. Er sagt, Quatsch mit mir, das ist völlig belanglos, ins Gericht. Und die sagten mir natürlich, sie machen Feuilleton, Kultur, das ist was ganz anderes. Also alle haben abgelehnt. Ich habe Ulrike natürlich gefragt, Ulrike Mahnhof. Und die hätte es gerne gemacht, aber sie machte im Fernsehen Monitor und die Zeitschrift. Also sie konnte nicht, sie hätte es sonst gerne gemacht. Und wenn sie es gemacht hätte, sicher sehr gut gemacht. Und eine Interviewerin von der Frankfurter Rundschau sagte, Peggy, wenn dir das so wichtig ist, warum gehst du nicht selber rein? Ich gebe dir die Kontakttelefonnummern und Namen bei der Frankfurter Rundschau. Das habe ich dann eine Woche lang gemacht. Jeden Tag nach den Verhandlungen da angerufen, durchgegeben und gesehen, so wollte ich das nicht. Die wollten nur wissen, wer, was, wann, Zahl und Ort, nicht warum, keine Hintergründe, das war mir zu wenig und zu dumm. meine Reaktion wollten sie, also sie wollten überhaupt nichts, was mir wichtig war. Und da dachte ich, ja, dann kann ich es auch für konkret machen. Da war Ulrike gerade weg, hatte da aufgehört und ihre Ehe aufgegeben und Hamburg aufgegeben, war nach Berlin gegangen. Da hatte ich mit dem Klaus Rainer Röhl 2 Jahre kein Wort mehr gewechselt wegen Ulrike. Er war permanent fremdgegangen. Erstmals hatte sie irgendwie verdaut, aber eine, da war es, hatte sie so mitgenommen, ich war dabei, habe gesehen, wie sie völlig zusammenbrach in einer Neujahrsnacht, wo er seine Geliebte rumführte auf dem großen Fest, als wäre sie seine Braut. Und habe dann 2 Jahre kein Wort mit ihm gewechselt, aber sein kleiner Bruder sagte, du kannst dazu konkret kommen. Dann war ich 3 Monate, habe ich für konkret schon geschrieben, ohne mit Uldi, wurde er genannt, Uldi Röhl zu sprechen. Ja, und dann, Nazi-Prozesse gab es ja nicht. Aber es war wie ein Sog, ich bin ja kinogeil. Und das spielte sich alles hochprozentig ab. Ständig, jeden Tag von morgens bis nachmittags. Alles wie durch ein Brennglas, jeder einzelne Mensch. Und damit habe ich 17 Jahre nicht aufhören können. Ich war in Hunderten von Prozessen. Ich glaube, über 100 geschrieben insgesamt. Ich musste in so viele, weil ja viele nichts hergaben. Entweder unterbrochen oder abgebrochen wurden oder nicht interessant genug waren. Und mein erstes Buch sind dann auch Gerichtsreportagen. 81 Gerichtsreportagen, da habe ich meine Originale veröffentlicht gegen den vehementen Protest des Konkret-Herausgebers. Ich wäre nie angestellt, ich war noch nie irgendwo angestellt, immer freiberuflich. Aber die hatten mich dazu verdonnert, die Gerichtsreportage nur für sie zu schreiben. Und daran habe ich mich auch treu gehalten. Und ich habe in meinen veröffentlichten Prozessen dann in dem Buch sichtbar gemacht, was weggestrichen war. In anderer Schrift, kursiv, alles, was rausgeflogen war. Das war mir wichtig, so konnte also jeder sehen, was ich eigentlich insgesamt geschrieben und gedacht hatte.
Peggy Panas, erinnern Sie sich an Ihren ersten Prozess?
Das war der René Durand. Der hatte das Salambo, den Nachtclub auf St. Pauli. Ein Nachtclub anders als andere anderen Nachtclubs in der Welt. Er war der Erste, der öffentliches Ficken zeigte auf der Bühne. Und in dem Prozess war wahnsinnig amüsant, unglaublich amüsant. Und in der Prozesspause habe ich mich mit ihm unterhalten, so wie ich es die 17 Jahre später auch mit allen Angeklagten gemacht habe. Und hatte seitdem von Stund an Freikarten, Freibriefe. Ich konnte mit Freunden dahin gehen, so viel und so oft ich Lust hatte. Lust hatte ich anfangs, weil ich dachte erst, das ist amüsant wie vor Gericht. Aber es war langweilig. Es war langweilig. Also mich hat es nicht angetörnt und heiß gemacht. Es war immer nicht nur gut besucht, sondern überfüllt. Alle wollten dahin. Und er stand dann gelegentlich vor Gericht. Und ich ging hin, dann, wenn ich Besuch hatte aus dem Ausland oder aus anderen Städten oder vom Land hier in Deutschland oder so. Dann ging ich mit Freunden hin, die fanden es dann toll. Und
es gab in der Nachkriegszeit einen großen Skandal, als ein Strichjunge aufgegriffen worden ist und in seinem Notizbuch, das war im Ruhrgebiet, waren unendlich viele Honoratioren, die bei ihm zu Gast waren. Die seine Kunden waren alles verheiratete, honorige Menschen. Mhm. Hatten Sie mit diesen Paragraph 175 Prozessen auch zu tun?
Ich hatte mit Schwulen immer zu tun, überall. Die Schwulen waren meine Freunde, Brüder und Beschützer. Und ich war deren Schutz, weil sie ja schwach und verfolgt waren. Und also ich weiß nicht, bei wie vielen ich als Verlobte, Braut, Geliebte durchging. Und wenn es zu schlimm war, wenn die Familien zu sehr darauf bestanden, dass sie heiraten irgendjemanden, dann haben sie dann tief traurig unter Tränen Fotos von mir gezeigt und gesagt, ich kann sie nicht vergessen und diese Liebe war zu groß. Das war in London so, das war überall so. Und natürlich auch hier in Hamburg. Ich habe in London, in Hyde Park, wo der Speaker's Corner, konnte jeder Reden halten, nach Lust und Laune. Da habe ich schon für Schwule gekämpft, öffentlich. Und in meinen Prozessen, also da, wo Schwule vorkamen, natürlich auch, aber überall, selbstverständlich. Solange sie so unterlegen und verfolgt waren, denn wenn man sich das vorstellt, dass KZ-Schwule, die überlebt hatten und nicht umgebracht waren, nach dem Krieg hier in Deutschland weiterverfolgt wurden, nochmal ins Gefängnis geworfen waren, wenn sie sich in die falsche Person verliebt hatten. Also, unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, das war natürlich ein Dauerkampf über die Jahrzehnte, bis der Paragraph endlich gestrichen war. Und ich habe natürlich nach wie vor selbstverständlich schwule Freunde. Aber jetzt sind viele Schwule, junge Schwule, übermütig, frech, finden es so selbstverständlich, haben überhaupt offensichtlich keine Ahnung davon, was den älteren Schwulen lebenslang passiert ist, wie mit ihnen umgegangen wurde, wie demütigend, wie schrecklich. Und die haben eine Sympathie, nicht schwul sein an sich ist ja keine Qualität, genau wie Jude sein an sich keine Qualität ist. Also auch Juden haben eine Sympathie nur entweder, wenn sie verfolgt sind oder wenn sie besonders anständig sind.
Waren Sie in Düsseldorf im Maidanek-Prozess?
Ja, im Maidanek-Prozess war ich an den beiden letzten Tagen.
Warum an den beiden letzten Tagen?
Weil ich sehen wollte, wie die Urteile ausfallen.
Was haben Sie gesehen?
Und ich hatte ja auch nicht das Geld, da dauernd hinzufahren. Konkret hatte ich kein Geld, ich war freiberuflich. Jo. Ich verdiente viel, viel weniger als jede Putzfrau und ich war Star-Reporterin. Ja, der Star auf meinem Gebiet. Und hungerte die ganzen Jahre. Ich wog 42 Kilo Maximum, die 17 Jahre als Reporterin. Und gut gelebt habe ich erst danach. Und das hätte ich immer können. Was ich Geld verdienen, hätte ich immer können, wenn das mir wichtig gewesen wäre. Aber da hatte ich eben andere Prioritäten. Ich kam mir auch nicht arm vor dabei. Nur meiner Gesundheit hat es natürlich sehr geschadet. Aber das war mir egal damals. Inzwischen finde ich schlimm, dass sogenannte linke Unternehmer, Herausgeber, die ja gesehen haben, wie es mir ging, wie schwach ich war, dass ich immer bis zum Zusammenbruch gearbeitet habe, dass sie nichts unternommen haben. Denn die hatten ja Geld. Die hatten ja Geld von ihren Nazi-Eltern und ihre Villen und ihre Autos und konnten luxuriös ausgehen.
Gehen wir nochmal zum Prozess. Kollegen von Ihnen, die Prozesse beobachtet haben, haben gesagt, das sei eine ganz bestimmte Spezies von Journalisten, die von Prozessen berichten. Was hat Sie am Prozess fasziniert? Was hat Sie da hingezogen?
Na, die Menschen natürlich. Die Menschen und das Ganze drumherum. Die Umstände, die Situation. Das ist ja eine, für jeden, der vor Gericht steht, egal ob er verurteilt wird oder nicht, ist es erstmal ein Einbruch in sein normales Leben. Ein herausgeworfen werden aus seinem Leben. Fürchterlich. Sogar Zeugen, die nichts zu befürchten haben, die nur als Zeugen vor Gericht sind, zittern darum. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich habe ja auch daran geglaubt, dass ich was verändern kann. Das war natürlich der Sinn der Sache.
Sie haben auch anders geschrieben als die anderen.
Ja, sehr anders. Ich habe mich auch anders verhalten. Mir wurde auch immer wieder mit Rausschmiss gedroht.
Wie haben Sie sich anders verhalten?
Ich hab was gesagt. Ich bin auf die Angeklagten zugegangen, weil ich gesehen habe, dass sie allein gelassen waren und in einer schlimmen Situation bin ich in den Verhandlungspausen zu ihnen gegangen und habe sie umarmt, habe also versucht, ihnen ein bisschen Kraft zu geben. Ach so, ja, sprachlich war natürlich auch Dolmetscher für die Kripo ein paar Jahre, Sonderdolmetscherin, auch also immer freiberuflich. Sonderdolmetscher heißt, dass wenn die angestellten Dolmetscher keine Lust haben, heißt mitten in der Nacht, Wochenends, Heiligabend, am Geburtstag, dann kommt der Sonderdolmetscher ran. Und ich habe da mal gelesen, auf einer Liste, Dolmetscherliste, da stand neben meinem Namen Spezialist für Kanaka, weil ich auch, also waren fast immer Seeleute, Chinesen, Araber, Afrikaner, Skandinavier. Und ich kam nicht nur gut zurecht mit denen, sondern ich habe erfunden, was ich da dolmetschte. Ich habe erstmal Komplimente erfunden hin und her. Beiden, den vernehmenden Beamten und dem Festgenommenen, gesagt, welch ein Glück, sie hatten jeweils so ein Glück. Den wirklich angenehmsten und liebsten Beamten vor sich zu haben, das hat geholfen. Das hat sich gelohnt.
Gut, dann spielen wir jetzt den Fado Maestro von Carlos de Cormo.
Pela manhã vi como dormem os silêncios nesse sono intranquilo e vulgar, feito de tantos cuidados e na ternura do meu quarto da loucura faço um fado de três tempos, andamentos acordados. Visto a vontade, saio à rua, já é tarde. Estou em mim ou na cidade? Será que o tempo parou? Mas só agora é que eu tenho a luz do dia. Sou a manhã da tarde em que a noite se fez. Pois só agora é que a voz me faz sentido. Canto e já não estou perdido por ser de noite. Mas só agora é que eu tenho a luz do dia. Sou a manhã da tarde em que a noite se fez. Pois só agora é que a voz me faz sentido. Canto e já não estou perdido por ser da noite. Pela manhã vi como dormem os silêncios nesse sono intranquilo e vulgar, feito de tantos cuidados e na inocência do meu quarto da demência faço um fado de três tempos, andamentos acordados. Visto a vontade, saio à rua, já é tarde. Estou em mim ou na cidade? Será que o tempo parou? Procuro o sol da meia-noite desta tarde. Sou do fado da cidade ou apenas de onde estou? Mas só agora é que eu tenho a luz do dia. Sou a manhã da tarde em que a noite se fez. Pois só agora é que a voz me faz sentido. Canto e já não estou perdido por ser de noite. Chegou a hora de contar a luz do dia pelo relógio das horas que o fado fez. Pois só agora é que a vida faz sentido no meu tempo desmedido por ser da noite. Já está na hora de cantar a luz do dia pelo relógio da noite que o fado fez. Chegou a hora desta voz fazer sentido. Sou do fado, estou perdido. Noite outra vez.
Das war der Fado Maestro von Carlos de Cormo gesungen auf der CD von Universal Fado Antologia. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Peggy Parnas, Gastgeber Johann Hanschel. Bei Ihnen, Peggy Parnas, klingt das alles so automatisch, so federleicht.
Ja, selbstverständlich. Es war mir immer selbstverständlich, es war keine Anstrengung.
Aber
das war federleicht.
Aber es ist ja eine Anforderung an den Dolmetscher, an den Reporter, sich gefälligst zurückzunehmen. Man kommt jetzt aus dem Bett, die Geliebte, der Geliebte hat einen gerade verlassen, man soll was berichten, aber gefälligst soll man alles raushalten.
Das aus dem Bett ist fast mein Tod geworden, weil ich glaube 2 Uhr nachts, 3:30 Uhr morgens, Telefon klingelt und dann in 10 Minuten sind wir da. Das heißt, innerhalb von 10 Minuten muss ich knallwach sein, klar im Kopf, kaltes Wasser und bereit. Das hat natürlich zu furchtbaren Schlafstörungen gesorgt. Und gleichzeitig wollte ich ja Karriere machen. Und dann bekam ich eine Hauptrolle, sollte ich bekommen, von Jürgen Roland, für den ich da schon zweimal gespielt hatte.
Stahlnitz
zweimal.
Krimi.
Aber nun sollte ich einen St. Pauli-Film die Hauptrolle haben, richtig die Rolle. Und es sollte anfangen in 4 Wochen ungefähr. Ich so, um Gottes, wie soll das gehen? Ich kann kaum aus den Augen gucken. Ich konnte kaum stehen vor Erschöpfung und Übermüdung. Da war ich ja noch nicht Reporterin vor Gericht, aber völlig, völlig kaputt. Und da haben Freunde gesagt, mach eine Schlafkur, das dauert 3 Wochen, dann bist du wie neu. Oh, toll. Da bin ich in eine Klinik, die ungefähr eine Stunde, anderthalb von Hamburg entfernt war, gegangen. Grässlich, dahin konnte man nur kommen, durch 3-mal umsteigen, wenn man kein eigenes Auto hatte, also wer mich besuchen wollte. Und es war grauenhaft. Es hat dann 3 Monate gedauert. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Wenn ich eingeschlafen bin, hat die Stationsschwester mich wachgerüttelt und gesagt, Sie haben Ihre Schlaftablette noch nicht genommen. Da war ich ja wieder wach, grauenhaft. Und als ich entlassen wurde, haben sie mir zahllose Tabletten aller Art und auch starke Schlaftabletten mitgegeben. Die anderen Tabletten habe ich alle sein gelassen und die Schlaftabletten genommen. Pro Tag eine ganze Röhre. Und der Roland-Film, die Hauptrolle, war ja vorbei. Aber er wollte mich dann nochmal haben für irgendeine kleine Sache. Und ich habe morgens, wenn ich aufwachte, irgendwann sofort wieder 2 neue Tabletten eingeworfen. Als er anrief und sagte, sofort kommen, hatte ich auch gerade wieder 2 Tabletten Intus und bin hingefahren. Also das musste immer runtergekämpft werden. Und dass ich mitkriegte, dass ich am Ende war und inzwischen also wirklich in Todesnähe, das war, als ich nach Mainz fahren sollte. Ich war Skatspielerin, das hatte sich auch rumgesprochen, hatte für ein Skatbuch auch ein Kapitel geschrieben, hatten viele Prominente über ihre Skaterlebnisse geschrieben. Und da gab es im Fernsehen eine Sendung, Prominente wie ein Skat oder sowas. Mhm. Da war ich also eine der Prominenten. Und da bin ich zu meinem Psychiater gefahren, aber gesagt, was soll ich machen? Ich habe eine ganze Röhre Tabletten wieder eingenommen und ich muss dahin. Und er sagte, sehr ruhig, ich gebe dir Opiumtabletten. Dann ist das ausbalanciert. Und ich bin tatsächlich nach Mainz gefahren. Ich hatte ein Blatt, wie sich das jeder Skatspieler wünscht. Also 4 ganz großen und 4 Asse. Also einmalig im Leben. Und die Blätter, die man in der Hand hatte, wurden immer ganz groß eingeblendet im Fernsehen. Also jeder Zuschauer konnte sehen, was man auf der Hand hatte. Ich warf das Lachen in die Luft, habe gelacht und gesagt, man kann ja nicht immer Glück haben und warf die weg. Das ganze Blatt. Daraufhin kamen wirklich tausende Briefe an den Sender, die einen, sowas Lustiges hätten sie noch nie erlebt, so wunderbar, die anderen, eine Verrückte, was ich dabei gedacht habe, so eine Geisteskranke da hinzuholen und also unglaublich und also unfassbar und so ein Blatt und dann das. Und die Sendung wurde wiederholt. Ich habe sie dann, also in Hamburg, da habe ich die Wiederholung gesehen und sah ich so aus wie ein lachender Totenkopf. Und da wusste ich, das geht so nicht, das geht nicht. Und da bin ich 14 Monate in eine psychosomatische Klinik gegangen, nach Rinteln.
Nach Indien?
Rinteln. An der Weser, in der Nähe von Hameln, ganz idyllisch, in die Burghof-Klinik. Und die Ärzte sagten, andere Kranke, die dahin kamen, blieben 2 bis 4 Wochen. Wenn sie ganz, ganz schlimm dran war, 2 bis 3 Monate. Und mir sagte, das ist unmöglich, du kannst noch nicht zurück nach Hamburg. Das ist viel zu gefährlich. Also ein Rückfall, wenn du dann da wieder arbeitest. Also 14 Monate bin ich geblieben und kam knallgesund wieder zurück und fing sofort an mit den Gerichtsreportagen. Das war's.
Das heißt, Sie hätten Ihr Schauspielerleben um ein Haar nicht überlebt?
Ja. Ja, ja.
Ich stelle mal eine freche Frage,
ja.
Peggy Parnas. Sie sind eine wunderschöne Frau. Sie waren Filmstar. Wo sind Ihre 12 Kinder und die 27 Männer mit gebrochenem Herzen, die Sie hinterlassen haben?
Ich habe mich immer so hässlich gefühlt. So hässlich. Und in jedem, ich habe mich immer in die Liebe reingestürzt, kopfüber. Ich fühlte mich immer bedroht von jeder anderen Frau. Wenn alle waren schön, ich fand alle wunderschön. In jeder Frau fand ich was Schönes. Egal wie sie aussahen, irgendwas so schön. Dachte ich, ja, also die wird dann von dem, den ich begehrte, begehrt. Da kann er gar nicht anders. Auf der Treppe schon, die Nachbarin, alle. Grauenhaft. Also wie gesagt, ich fühlte mich so hässlich immer und immer und immer. Und habe jetzt, es gab einen Filmabend vor ein paar Wochen, waren die Fernsehinterviews, die mit mir gemacht wurden, wurden gezeigt. Es war mir wichtig, weil ich da mich äußerte zu allen erdenklichen Dingen. Da habe ich gesehen, dass ich dachte, mein Gott, wenn ich gewusst hätte, dass ich so aussah. Jetzt bin ich hässlich, aber ich war ja die ganze Zeit, habe ich nie geahnt. Und das kommt daher, dass meine Mutter, die ich so liebte, mir sagte, weißt du, es macht gar nichts, dass du so hässlich bist, du bist ja so klug. Ja, ich bin so klug, das wusste ich, ja. Und so hässlich spielt keine Rolle, aber wenn ich verliebt war, spielt es natürlich eine Rolle, dann war es wichtig.
Eigentlich ist es eine unpassende Frage, Peggy Parnas. Sie fühlen sich nicht im Exil, weil Sie leben ja hier in St. Georg und ich habe das Gefühl, selbst wenn ich vom Bahnhof zu Ihnen herüberlaufe, dann laufe ich an einem Italiener neben dem Vietnamesen, neben dem Kaffeeshop vorbei, wo ich weiß, das ist Ihr Wohnzimmer. Hier schneiden Sie ihr das Fett vom Fleisch, weil sie lieber magereres Fleisch isst. Also das ist Ihr Zuhause hier. Sie haben kein Exil.
Nein, nein, aber es ist mir ja ganz wichtig, da zu leben, wo es international ist. Ich würde nie irgendwo leben mögen, wo es nur Deutsche gibt und auch früher, als es die Gastarbeiter noch nicht gab, die wie Scheiße behandelt wurden, bei Kimi und mir zu Hause an unserem Tisch, wenn ein Deutscher da war, war er der ein Deutscher. Es war international. Und der eine Deutsche war dann ja gut in dem Umfeld. Und so sind auch hier die Deutsche, die in so einem Umfeld leben, das Internationale, sind dann ja auch die Deutschen eher handverlesen. Das ist klar.
Und Ihr Zuhause ist wo, Peggy Parnas?
Hier, mein Bett, meiner Wohnung. Und diktieren, du hast gefragt, diktieren, ja, ich habe immer diktiert, dann habe ich im Bett gelegen.
Die Reportagen gediktiert?
Alles, was Reportagen, Kolumnen, was immer ich geschrieben habe. Ich schreibe ja keine Romane, aber es gab dann konkret Sexualität, es gab also konkret Sport, also egal, was gerade war. Ich habe immer im Bett gelegen, Decke über dem Kopf und wenn mir was eingefallen ist, habe ich die Decke runtergezogen und weiter diktiert. Und dann wieder die Decke rüber. Tage und Nächte durch. Und bin dann ja auch besessen gewesen. Mir hat nichts gefehlt.
Mit welcher Musik, Peggy Parnas, beenden wir den Doppelkopf auf HR2 Kultur?
Mir sind gerade Fados geschenkt worden von zwei verschiedenen Leuten. Das ist ja diese ganz melancholische, leidenschaftliche portugiesische Musik.
Gut, dann spielen wir jetzt Peggy Parnas den Fado Sei de Rio, gesungen von Camané.
Sei de rio, sei de rio, em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de rio, sei de rio, rio onde da própria mentira. Tem o sabor da verdade. Sai de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Sei de um rio, ai, até
mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.